erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
Ja, ihr Lieben, ich habe gerade schon zu Balthasar gesagt, 499 ist doch eine geile Zahl eigentlich, ne? Es ist eine gute Zahl, von daher, ja, der vorletzte Podcast, Stevino Talks, haben wir gerade einfach mal so festgelegt. Und wie ich gerade schon kurz angedeutet habe, bin ich nicht alleine, weil Balthasar ist da. Hi. Hi.
Abend.
Na, wie ist bei dir? Heute schon irgendwelche Fledermäuse gegessen oder so? Ja, mein Humor kommt auch nicht mehr an bei dir, richtig, ne? Du denkst wohl auch, ich bin weirdo, oder was?
Ein bisschen.
Ja, okay. Ja, nee, es ist okay, Balthasar. Ist okay, echt. Ja, also Balle.
Ich hatte heute das große Vergnügen, das Klischee zu erleben, wo Leute immer davon reden, dass es mal passiert, aber eigentlich weiß man, denkt man so, ja, das kann nicht passieren.
Dir ist ein Tier aus dem Arsch gekrochen.
Fast. Arsch ist sogar ein gutes Stichwort.
Okay, will man das?
Ja. Okay. Seit diesem Semester wieder Woche. Seit dieser Woche ja wieder Uni. Und ja, sagen wir mal, ein Mädel, die scheinbar vergessen hatte oder nicht ganz verstanden hat, wie eine Kamera funktioniert.
Aha.
Und die dann so sehr, also sie saß normal halt, ne? Und ist dann irgendwann aufgestanden, um was von hinten zu holen, was auch immer. Und hatte halt untenrum nichts an.
Hä?
Frag mich nicht, was die Idee dahinter ist. Frag mich nicht, wie man sich das. Also, die saß halt quasi irgendwie mit so einem langen Pulli halt einfach so, dass halt, solange sie halt vor der Cam gesessen hat, war halt ganz normal. Und ich weiß nicht, ob sie gerafft hat, dass, weil sie eine Frage gestellt hatte, dass sie halt in dieser Liste der fünf letzten Kameras war. Weil es halt eigentlich eine Vorlesung war. Also, eigentlich hatte keiner von uns irgendwie Bedarf zu reden oder so. Ich habe keine Ahnung, ob sie einfach nur vergessen hat, dass die Cam an ist. Ich weiß es nicht.
Geil. Ja, so eine Vorlesung untenrum, nichts an, ist natürlich auch geiler, ne? Hammer.
Ja gut, nichts an stimmt nicht ganz, sie hat halt ein Höschen an, aber trotzdem. Ich glaube, sie hatte Glück, der Professor hat es nicht gesehen, aber der Chat ist halt irgendwie explodiert, wenn plötzlich so 170 Leute gleichzeitig was reinspammen.
Oh Gott. Grognack, wie soll ich denn Grognack zu dir?
Alter.
Himmel. Balthasar, heute Nacht ist US-Wahl, beziehungsweise es läuft schon. Ich lese gerade, mega Schlagzeile. Hirn-OP, weil Fußballlegende Maradona. Was willst du denn da noch retten, Alter?
Ja, 60. Geburtstag gehabt.
60 ist er geworden. Eingriff dauert mehrere Stunden. Die Lage ist wohl etwas ernster. Bei einer Untersuchung sei ein subdurales Hämatom, also ein Bluterguss im Hirn, bei ihm festgestellt worden. Ja, einfach ein bisschen zu viel geguckt, ne?
Ja, ich wollte gerade, ist doch schon seit Jahrzehnten so eine
Mischung. Jahrelanger Kampf gegen die Kokainsucht, ja.
Also auch, weiß nicht. Ja.
Tja.
Kann man nicht völlig.
Brillanter Spieler, aber danach irgendwie, ähnlich wie zum Beispiel ein Herr Becker, so komplett irgendwie so die.
Das ist ja
die
Standard.
Bindung zum Leben verloren.
Also man muss ja fairerweise sagen, das ist halt für so die größten Legenden im Fußball, ist das ja eigentlich, das gehört ja schon fast dazu.
Ja.
Also Beckenbauer ist ein bisschen gespiralt, aber halt zum Beispiel Och, Müller.
Nicht.
Also Gerd Müller, der war doch irgendwie schon, der war doch fast hinüber, bevor die Bayern ihn wieder aufgesammelt haben.
Ja, es ist krass, dass diese extrem großen Sportler irgendwie ist quasi in ihrer Aftershow-Party nach der Karriere quasi, so im Real-Life-mäßig, echt nichts geschissen kriegen, beziehungsweise, ich weiß nicht, kommt man nicht mehr klar, dass man nicht mehr im Rampenlicht steht oder so?
Wahrscheinlich. Geld kann es ja nicht unbedingt immer sein, weil Geld ist ja da. Ich meine, von Gerd Müller gibt es ja die große Anekdote, dass er nicht nach Barcelona wechseln wollte, weil er gesagt hat, ich kann auch nur einen Schnitzel pro Tag essen oder irgendwie so. Also, den wird es nicht gestört haben, dass er plötzlich nicht mehr so viel Geld verdient.
Herr Müller ist, finde ich, auch ein spannender Fall, ne? Weil Müller, ey, der hat jetzt gerade ja Geburtstag gehabt. Und die Frau hat ja ein Interview gegeben, so wegen, ja, er ist schon auf dem Weg irgendwie ins Reich der Toten. Er schläft sich
ja,
hinüber
hat auch
oder so.
Alzheimer oder so.
Ja, also ganz krass. Ich habe da mal so ein paar Lebensläufe von ihm gelesen, weil mich das interessiert hat irgendwie. Und das ist ja echt eine tragische Figur eigentlich, ne? Ich finde, so um das genauso beurteilen zu können, was da eigentlich passiert ist, muss man so das so aktiv miterlebt haben. Das habe ich bei ihm nicht, weil da war ich einfach nur zu klein, so. Aber ich meine, der war wirklich ein Weltstar, ne? Der hat, ja, keine Ahnung, bis heute noch teilweise unerreichte Rekorde, immer noch die Rekorde für die meisten Bundesliga-Tore in einer Saison. der war ja eine Tourmaschine, ja. Also für seine Zeit war der halt, ja, unfassbar gut. Und danach irgendwie Ende seiner Karriere nach New York gegangen, da quasi in der Bedeutungslosigkeit gekickt, dann irgendwie Drogen, Alkoholprobleme, Selbstmordversuche hinter sich. Und wenn du den, wenn du Interviews von dem hörst, der war, also ich meine, es gibt ja wirklich viele dumme Fußballer und so, ne? Aber ein Interview von Gerd Müller ist halt schon, holla die Waldfee, der war halt richtig hohl, ne? Und dann, dann so den Boden wiedergefunden als Co-Trainer von den Amateuren, beziehungsweise von der U23 bei den Bayern. Da war er irgendwie über 10 Jahre. Ich kann mich da an die geilsten Geschichten erinnern, irgendwie, wo er, wie hieß noch mal dieser, war es Paraguayer? Dem man immer dann irgendwie, der schon bei den Profis gespielt hat und dem er schon bei den Amateuren immer irgendwie ein Stück Schokolade pro Tor gegeben hat, so. Yay. Yeah. Also, ja, spannender Typ, spannende Karriere. Aber auch da, ne, nach seiner aktiven Zeit echt irgendwie Drogensucht, Alkohol, Selbstmordversuch, auch so den Boden unter den Füßen verloren. Beckenbauer finde ich übrigens ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil ich finde, der hat es eigentlich relativ souverän gemacht. Ist dann irgendwie als Trainer noch Weltmeister geworden.
Ja,
war viele Jahre die Lichtgestalt in Deutschland und ist jetzt nur in Verruf geraten dafür, dass er irgendwie wahrscheinlich nicht mal, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass er da einen großen Anteil dran hat, aber ja, so ein bisschen die Galionsfigur für die eingekaufte WM 2006 war, ne? Und die Leute ihm das in die Schuhe geschoben haben.
Beckenbauer hat halt immer das Charisma, um alles, was so privat bei ihm schief lief, einfach wegzulächeln.
Ja, der hat auch viele Frauen, ne? Viele
ja,
Frauen.
Er hat ja auch vor einer Weile Geburtstag gehabt. Gab es halt dann auch irgendwie einen größeren Artikel zu. Und da war dann irgendwie beschrieben, als dann irgendwie, glaube ich, so das erste Kind aus einem Seitensprung oder so geboren wurde. Und wie teilweise Reporter das gewusst haben, aber sich nicht getraut haben, darüber zu berichten. Und dann eben doch darüber berichtet haben und Beckenbauer dann einfach irgendwie nur gesagt hat: so, naja, der liebe Gott freut sich ja über jedes Kind. Und dann war die Sache halt auch wieder gegessen.
Ja, also was kannst du machen, wenn du Star bist und im Rampenlicht stehst? Spätestens danach ist es immer so ein bisschen schwierig. Ja, es ist lustig, diese Lebensläufe. Irgendwie haben alle irgendwie so ein, ja, wenn sie solche Stars waren, wirklich ein Gottkomplex und nehmen sich halt auch Sachen raus, wo du echt nur als Normalo echt in den Kopf schütteln kannst, finde ich. Finde ich ganz krass. Das ist ja nicht nur bei den Sport-Superstars so, sondern auch in anderen Bereichen. Hast ja solche Geschichten, ne? Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Richtig.
Es ist US-Wahl, mein Lieber. Ja, also wenn man den Medien glaubt und den Umfragen, dann wird Biden haushoch gewinnen. Aber bei der letzten Präsidentschaftswahl in den USA hat sich schon herauskristallisiert, dass man darauf absolut nichts mehr geben kann, auf die Umfragen. Biden scheint relativ weit vorne zu sein. Ich habe gerade noch eine ARD-Spezialsendung dazu gesehen, wo gesagt wurde, ja, es gibt so eine bestimmte Anzahl von Prozenten, die so, ja, die so nicht, also so eine Fehlerquote quasi, aber die wäre bei Trump und Biden in der Umfrage komplett ausgeschlossen, die wäre quasi überflügelt. Von daher wäre es sehr, sehr sicher, dass Biden gewinnt. Lustig ist, dass sich Sascha mir gemeldet hat, der ja nun in Florida, also in Orlando, Florida wohnt. Und Florida ist halt einer der wichtigsten Staaten bei dieser Präsidentschaftswahl, weil er, glaube ich, 29 Wahlmänner oder so hat und immer sehr umkämpft ist. Florida ist halt, es gibt auch so einen Fachbegriff. Genau, irgendwie so. Es gibt da so Fachbegriffe für. Ich habe die heute auch im Radio gehört. Ich habe aber nicht so richtig aufgepasst. Auf jeden Fall ist das ein unglaublich wichtiger Staat. Und das Spannende ist, dass mir Sascha wirklich da interessante Sachen geschrieben hat. Erstmal sagt er, super lange Schlangen bei den Polling Stations, so heißen die in den USA. Und das sagen auch die Medien. Er schreibt, das sieht nach Rekordwahlbeteiligung aus. Das finde ich super spannend, weil ob jetzt Biden oder Trump, alle haben das Gefühl irgendwie, es wäre eine extrem wichtige Wahl und sie müssten ihre Seite unbedingt unterstützen. Also es, wie gesagt, das sagen auch die Medien, Rekordwahlbeteiligung, erstmal total spannend. Ich schreibe ihm dann, was meinst du denn, wer gewinnt? Was ist denn so dein Bauchgefühl? Und er sagt, schwer zu sagen, vom Feeling her und von der Begeisterung der Leute hier würde ich sagen Trump. Da bin ich erstmal vom Stuhl gefallen. Allerdings sind die Medien in der Tasche der Demokraten und die Social-Media-Firmen zensieren schwerstens. Kann also gut sein, dass das Biden zum Sieg hilft. Die ganzen Hochrechnungen und Umfragen kannst du in die Tonne treten, aber vermutlich steht heute Abend noch gar nichts fest und die zählen erstmal noch tagelang aus und streiten sich.
Das ist richtig, ja.
Also ja, sehr, sehr gute Analyse, sehr gut zusammengefasst. Was mich so ein bisschen geschockt hat, war irgendwie diese Social-Media-Firmen, die zensieren und so, jeweils von der einen oder anderen Seite. Ja. Finde ich auch spannend, ne? Also dass so über Social-Media mittlerweile der Wahlkampf beeinflusst wird, das ist...
Ja gut, Twitter hat ja heute erst wieder, glaube ich, Beiträge von Trump halt mit einem Filter belegt. Das heißt, bevor du ihn lesen willst, musst du halt erst so eine Auflistung lesen, wo halt drin stand, dass es mehr oder weniger Bullshit ist, was er erzählt.
Ja, ich bin super gespannt, wer gewinnt. Aber auch da, ne? Normalerweise würde man sagen, alles, was man mitgekriegt hat, jetzt würde man sagen, ganz klar Biden. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ich habe vorhin das ARD-Special gesehen, die haben eindeutig gesagt, ja, es gibt ja immer eine Fehlerquote in den, also so, wenn man sich die Historie anguckt der Wahlen, die liegt so bei 5% oder so. Aber diese Fehlerquote ist jetzt schon einkalkuliert und ist trotzdem ganz klar Biden.
Bin das gespannt. Also man muss halt sehen, genau, das ist ja ein bisschen kompliziert zu sehen, weil es nutzt ja nichts, wie du ja schon sagst, es nutzt ja nicht die meisten Stimmen zu haben. Es nutzt auch nicht, viele Staaten zu gewinnen, sondern du musst die richtigen Staaten gewinnen. Und da sind eben Florida, ist da eben recht wichtig.
Das System ist auch wirklich eine Katastrophe. Also wer sich das ausgedacht hat und dass sie das immer noch heute machen. Also dass in den USA wirklich nicht pro Kopf sondern nach Wahlmännern, in welcher Staat hat weder mehr. Und die letzte Wahl hat ja Trump eigentlich auch verloren, weil Clinton ja mehr Stimmen hatte als er.
Richtig. Aber ja. er hat halt alle Swing States mehr oder weniger gewonnen. Also für diejenigen, die das nicht wissen, Swing States sind normalerweise, wie auch in Deutschland auch, es gibt halt viele Staaten, die sind einfach fest in demokratischer und republikanischer Hand.
Seit Jahren.
Da braucht man einfach quasi gar nicht wählen gehen. Und die Swing States sind das eben nicht. Und das sind dementsprechend die Staaten, die es zu gewinnen gibt. Wobei ich heute gelesen habe, interessanterweise, Trump ist sogar in Texas, droht ihm eine Niederlage. Und Texas ist halt so die republikanische Hochburg und hat, glaube ich, die zweitmeisten Wahlmänner.
Ja. Und das war die ganze Zeit so, ne? Also auch in den ganzen Umfragen vorher war Biden in Texas immer vorne und alle haben sich gefragt, hä, das kann nicht sein. Und da muss ich gerade an die Bilder denken, irgendwie, die jetzt letzte Woche oder am Wochenende liefen, als der Bus von, wie ist er, der Vizepräsidentin von Biden, Kamala Harris, dass da irgendwelche bescheuerten Leute mit ihren SUVs versucht haben, mit Trump-Fahnen irgendwie ausgestattet, den Bus von ihr abzudrängen. Da fragst du dich, Alter, ganz ehrlich, was ist bei den Amerikanern nicht richtig? Sowas würdest du in Deutschland niemals sehen, ehrlich.
Und was du hast dann halt den Präsidenten, der das Video dann getwittert hat mit dem Schriftzug
I love Texas. Texas.
Ja. Er hat es jetzt übrigens gerechtfertigt und meinte, das wären Patrioten gewesen, die den Bus beschützen wollten.
Richtig.
Kein Scheiß.
Deshalb knallen die auch aneinander, weil der SUV da dagegen fährt.
Genau. Halt.
Ja, das war nur ein Unfall. Ja, es wird spannend. Was man liest, rüsten auch alle sich auf irgendwie, weil sie Angst vor Ausschreitungen haben, wenn die eine oder andere Seite gewinnt. Trump hat das ja auch ganz geschickt gemacht, irgendwie auch bei der Präsidentschaftsdiskussion irgendwie der Kandidaten, so von wegen, ja, haltet euch bereit und so nach dem Motto, bewaffnet euch. Wenn man so die letzten Jahre, oder sagen wir mal, wenn man das letzte Jahr verfolgt hat, dann muss man wirklich zu dem Glauben gelangen, dass die Amerikaner wirklich das bescheuerste Volk auf der Welt sind. Es tut mir leid. Ich bin ein riesen USA-Fan, das weiß jeder. Ich fahre da auch immer so gerne hin. Die haben so viele positive Seiten. Aber politisch und so weiter kannst du echt dieses Land wirklich in die Tonne treten. Ist echt so.
Tatsächlich, ja. Ich habe gestern in der Makroökonomie-Vorlesung noch was gehört, was irgendwie, es hat mich schockiert, aber auf der anderen Seite, irgendwann hört man noch auf, über die USA schockiert zu sein. und zwar, weißt du vielleicht, die USA sind von allen westlichen Ländern, vor allem westlichen Demokratien, das Land, was die größte Schere zwischen Arm und Reich hat. Mhm. Und das wissen viele Amerikaner auch, das wissen sogar die meisten Amerikaner, aber eine repräsentative Mehrheit der Amerikaner lebt in dem Glauben, dass nicht der Staat das fixen soll, weil große Unternehmen werden das schon von sich aus beheben.
Ja, okay.
Ich denke halt, große Unternehmen, der Staat darf da nichts eingreifen, weil das ist ja Sozialismus und das ist immer das Kampfwort, mit dem man die Amerikaner immer mobilisieren kann. sondern große Unternehmen wie Amazon, Apple und alle anderen quasi, die werden schon irgendwann einfach höhere Löhne zahlen. Und dann schließt sich die Schere ganz von alleine.
Ja, die Amerikaner sind auch teilweise echt ein bisschen dumm, ne? Also die ganzen Hillbillies und so, du hast das Gefühl, dass die auch nicht... Also ich meine, so gefühlt, auch dumm irgendwie, ne?
Ja,
so dieses beides. Irgendwie, America First ist halt auch so das allgemeine Denken, auch was Bildung angeht, ne? Also so, die meisten wissen nicht mal irgendwie, wo Deutschland liegt und so weiter. Also das meine ich, das ist so dieses extrem auf sich fixiert sein und auf so die eigene Bubble und alles andere irgendwie ist nicht so relevant und mehr oder weniger auch in Bezug auf sich selber und die Selbstwahrnehmung auch bedeutungslos. Und dieses irgendwie arm und reich interessiert dich halt nicht, wenn du reich bist, ne? Dann ist dir das scheißegal. So, wenn du arm bist,
du kennst doch bestimmt dieses Anwaltpaar, was so vor einer Weile in den Medien war, bei Black Lives Matter, die mit Gewehren da irgendwie angeblich ihr Grundstück verteidigt haben. die beiden wurden ja auch von Trump zum Republikanerparteitag eingeladen und haben da irgendwie ein Video für ihn eingesprochen. Und die haben einen sehr schönen Satz gesagt, im Bezug auf Black Lives Matter, und sie haben gesagt, diese Demonstranten wollen das Leben zerstören, von dem ihr träumt. Das heißt, die haben immer wieder gesagt, ihr armen Schweine, die nichts zu beißen habt, müsst uns verteidigen, weil ihr könntet ja auch irgendwann mal quasi zwei Anwälte sein, die in einem dicken Haus leben. Und dann kommen diese blöden BLM-Demonstranten und wollen euch das wegnehmen. Ihr habt zwar jetzt nichts zu essen, aber das heißt ja nicht, dass ihr später nicht besser dastehen könntet. Und das funktioniert halt
nicht. Oh, ich hoffe nur, das Problem ist, dass immer so viele bescheuerte Trends aus den USA zu uns rüberschwingen. Und ich habe mittlerweile echt so Schiss, dass wir auch irgendwann so völlig verblödet sind, wenn du so, was so in letzter Zeit so in Deutschland passiert ist im letzten Jahr, liegt vielleicht auch an dieser Krisensituation Corona, verlierst du auch langsam den Glauben an die Deutschen, ne? Irgendwie so eine Krise oder so eine Pandemie zeigt halt irgendwie so die hässliche Fratze von vielen Menschen und auch bei uns. Und ich habe heute so ein, wo wir gerade dabei sind, können wir mal ganz elegant zu Corona rüber switchen. Ich habe heute einen Tweet gesehen bei Drosten, wo ihm jemand einen Leserbrief geschrieben hat und geschrieben hat, sinngemäß, ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, ich glaube, ihn habe ich sogar retweetet, so nach dem Motto irgendwie, ja, Herr Drosten, ich wollte Ihnen Folgendes schreiben, seit irgendwie x Monaten irgendwie denke ich, dass Sie irgendwie ein Vollidiot sind, habe Sie beschimpft, habe Sie beleidigt, habe Ihre Theorien irgendwie als Verschwörung und bla und so quasi diskreditiert und jetzt ist jemand aus meinem Umfeld an Corona erkrankt. Und jetzt weiß ich irgendwie, dass sie die ganze Zeit recht hatten und wie groß diese Bedrohung ist. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Machen Sie bitte weiter irgendwie trotz so bescheuerten Menschen wie mir. Und das fand ich echt ein super Leserbrief. Wie gesagt, ich hatte ihn auch retweetet, weil das halt das Ding ist, ne? Irgendwie, das ist dieselbe Geschichte wie Leute, die irgendwie, wo es immer wieder Fälle gibt, die gesagt haben, ja, Corona gibt's nicht und ja, da um Verschwörung und Scheiße und ja, da, und die wollen uns alle unterdrücken. Und dann erkranken selber dran und sterben oder haben irgendwie einen ganz schweren Verlauf. Und solche Leute lernen es halt auf die harte Tour, ne? Und das ist halt das Problem, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, dass wir halt einfach alle verzogene kleine Wohlstandskinder sind und dass wir in unserer Lebenswelt, in unserer Bubble, in der wir leben, uns einfach nicht vorstellen können, weil wir es nie mussten irgendwie, dass so eine Bedrohung wirklich mal real sein kann. Und ganz kurz dazu noch, habe ich weiß gar nicht, in irgendeiner Tagesschau oder so, das hat meine Freundin auch immer wieder, und das finde ich mal ein ganz schönes Beispiel, wo Leute irgendwie, die etwas älter sind, so noch im Krieg groß geworden sind, die dann sagen, Leute, ganz ehrlich, ey, ihr seid ja so, was seid ihr bloß für Weicheier und für Waschweiber, was ihr für ein Hackback macht, weil ihr mal irgendwie ein paar Wochen zu Hause bleiben müsst, wir sind im Krieg groß geworden irgendwie, uns macht das nichts. So, vielleicht hättet ihr mal irgendwie unsere Erfahrung machen müssen und tagelang irgendwie in irgendwelchen Bunkern leben müssen, auf engstem Raum, dann würdet ihr euch jetzt nicht so benehmen wie die letzten Menschen. Und da ist so ein bisschen was dran. Na, wir sind halt wirklich als Wohlstandskinder groß geworden. Wir hatten nie irgendeine Bedrohung in unserem Leben, in irgendeiner Form. Diese ganze, wenn wir irgendwie Probleme hatten, waren es so gefühlt immer nur First World Problems. Und jetzt haben wir so eine Bedrohung irgendwie und die Leute können einfach nicht umschalten, weil sie einfach in diesem Wohlstandstrotz gefangen sind und denken sich lieber irgendwelche bescheuerten Verschwörungstheorien aus, versuchen das wegzudiskutieren irgendwie, aus Gründen, irgendwie ist ja eh nichts passiert. Ja, aber da ist ja wieder das Problem, ist ja nichts passiert, weil wir so geile Wissenschaftler haben und im Vergleich zu anderen Ländern halt sehr früh und sehr gut reagiert haben. Und ja, aber auch da, ne, jetzt habe ich wieder riesig aufgeholt, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mich wieder um Kopf und Kragen gelabert.
Wir kennen es einfach nicht anders. Das ist halt, ne?
Ich überlege noch, was ich damit sagen wollte. Ich glaube, ich wollte damit sagen, dass wir auch alle bescheuert werden und dass die Leute sich jetzt gerade in dieser Zeit auch ziemlich bescheuert benehmen im direkten Vergleich zu den USA.
Also ich meine, die USA sind natürlich immer noch ein deutlich anderer Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du diesen berühmten Ausschnitt aus der Serie The Newsroom?
Nee.
America is not the greatest country in the world anymore.
Nee.
Ist halt so ein Reporter sitzt halt irgendwie auf der Bühne mit einem Republikaner und einem Demokraten und ist halt so eine Befragung. Und so eine junge Studentin möchte dann von den dreien wissen, warum Amerika das greatest country in the world ist. Und die Demokratin sagt dann irgendwie, Stability und irgendwas anderes, und der andere, der Republikaner, dann Freedom and Freedom. Und der Reporter schwenkt dann irgendwann um und sagt einfach, nein, Amerika ist halt einfach nicht das großartigste Land der Welt. Und der ganze Raum ist halt total geschockt und alle irgendwie. Und halt, ich meine, das ist natürlich Fiktion, aber im Endeffekt, man weiß, genauso wird es ablaufen. Nur in den USA kannst du mit der Aussage, hey, ihr seid nicht das größte Land der Welt, das Volk irgendwie ja. Und er begründet es dann natürlich, ich meine, die Liste ist dann
aber das Geile ist, dass die Leute halt nicht mal richtig definieren können, warum ist das geilste Land der Welt. Also gesagt, Freedom reicht heutzutage nicht mehr als
Begründung. Genau. Er hat auch irgendwie oft gefühlt, ja, Belgien hat Freiheit, Deutschland hat Freiheit, Japan, Kanada, ja. Er hat irgendwie gesagt, die einzigen drei Sachen, in denen die USA führen sind die meisten Eingesperrten, höchste Grad an Eingesperrten der Bevölkerung.
Höchste Waffen getöteten?
Waffentoten? Waffentoten, höchster Waffenexport. Deswegen gesagt, das Waffenbudget ist größer als das der nächsten 28 Staaten, die danach kommen, wovon 27 Verbündete sind. Und die höchste Anzahl an Menschen, die an Engel glauben.
Ach, ich weiß auch nicht, ey. Aber dieses Selbstverständnis der Amerikaner ist ja das Problem in diesem Land, ne? Genau. Dass die halt fast schon krankhaft irgendwie sich als Krone der Schöpfung sehen, als neue Herrenrasse. Das ist halt das Problem. So. Und jeder, der Präsident, und deshalb ist Trump auch so beliebt. Nicht, weil er ein geiler Präsident ist, sondern weil er genau dieses Image pflegt. Genau dieses Image. Wir sind die Nummer 1 der Welt, wir sind die geilsten. Alle anderen irgendwie gehören bestraft und gehören sanktioniert, wenn sie uns nicht irgendwie die Eier krauen und uns nicht ständig erzählen, dass wir das geilste Land der Welt sind. So, und der hat das einfach schlau gemacht. Ne? Der hat irgendwann mal ein Interview gegeben vor 100 Jahren, wo er gesagt hat, irgendwie, wenn ich mal Präsidenten-Run mache, dann mache ich das auf jeden Fall bei den Republikanern, weil denen kann man alles erzählen. Und genau deshalb, genau diese Strategie hat er von Anfang an auch verfolgt irgendwie. Er weiß, was er den Leuten erzählen muss und das tut er. In anderen Bereichen lügt er und betrügt er irgendwie. In anderen Bereichen ist er inkompetent hoch 10. Und er schafft es trotzdem immer noch irgendwie, A, Präsident zu sein und B, auch noch eine gefühlt realistische Chance zu haben, noch 4 Jahre Präsident zu sein. Das muss man sich mal vorstellen. Nach so einer Performance, ja, gelogen ohne Ende. Irgendwie, wie viele Statistiken gibt es von Lügen, die er tagtäglich raushaut, nur um seine Inkompetenz zu verstecken? Dutzende Leute, die irgendwelche Bücher geschrieben haben, die hinter die Kulissen geguckt haben und die ganze Inkompetenz da aufgedeckt haben. Wirklich Augenzeugen, die es live miterlebt haben. All das reicht nicht aus, um Präsidenten irgendwie die Macht zu entziehen, weil er einfach bei den ganzen Trottel-Amerikanern, diesen ganzen America First und America ist das geilste Land der Welt, Amerikanern, einfach die richtigen Knöpfe drückt. Und das ist eine solche Armutsbezeugung für dieses Land. Das ist ja der Wahnsinn. In Deutschland würdest du dazu keine Chance, wenn du Bundeskanzler wärst und exakt so eine Performance machen würdest. In allem quasi inkompetent sein. Also ich meine, in der Wirtschaft hat er ganz gute Zahlen. Scheinbar ist nicht überall inkompetent, aber schon in vielen wichtigen, vor allem in den wichtigsten Bereichen, nämlich Corona. Auch wenn er 100 Mal versucht, das wegzudiskutieren und jetzt irgendwie anfängt, ja, seht ihr, jetzt hat Deutschland auch Probleme, könnte ich jedes Mal ausrasten, wenn er sagt, ja, seht ihr, irgendwie, es war gar nicht mein Problem und Deutschland hat jetzt auch Probleme. Also wie gesagt, stell mal vor, wir hätten einen Bundeskanzler und Bundeskanzlerin, die so eine Performance als Führer oder als Politikerin abliefern würde, aber dafür dann irgendwie versucht, die richtigen Knöpfe in Deutschland zu drücken. Wir Deutschen sind auch, was das angeht, echt nicht so leicht zu manipulieren. Wir sind in Deutschland sehr gut, die AfD macht es auch irgendwie, aber das würde aber trotzdem nicht reichen, ne? Also da ist Deutschland zu gnadenlos. Am Ende will Deutschland nämlich echt Leistung sehen irgendwie. Das nur dagegen sein und nur Parolen, ich unterbreche dich zum dritten Mal, es tut mir leid. Aber das reicht halt einfach in Deutschland nicht alleine irgendwie.
Du hast halt vor allem auch dieses, das ist auch einfach eine Systemfrage. Weil in den USA, ich weiß, es gibt noch andere Parteien, aber im Endeffekt gibt es ja nur Republikaner und Demokraten. Und die Republikaner haben lange Jahre unter Trump einfach auch gedacht, es funktioniert ja, und solange wir einfach mitschwimmen, ziehen wir da auch mit raus, weil alles ist besser als, also selbst Trump ist quasi besser als irgendwie den Demokraten auch nur einen Fuß breit Land abzutreten. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Den Demokraten darf man nichts gegen. Das ist halt teilweise Ideologie, wenn man irgendwie denkt, die Demokraten sind alles die fiesen Sozialisten.
Siehe den neuen Borat-Film, ne? Was ist schlimmer irgendwie, ne? Demokraten oder Corona?
Genau. Also für die Republikaner ist die Antwort da eindeutig Demokraten.
Aber was ist das? Oh Gott, das ist halt, oh ja.
Da geht's halt auch viel um Geld, ne? Also wenn du nicht mehr Gouverneur bist oder du nicht mehr Kongressabgeordneter bist und es ist halt dann ein Demokrat, kriegst halt auch keine Kohle mehr.
Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Wir werden in den nächsten Tagen ausführlich darüber diskutieren können. Wie gesagt, nächsten Mittwoch gibt es ja leider kein Podcast mehr. Ne? 501 ist ja, nach 500 ist ja Schluss.
Ja, stimmt.
Aber da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Lass mal von der SW nochmal ganz kurz auf Corona zurückkommen. Ja, was soll man sagen? Gibt es da irgendwas Spannendes Neues? Ich weiß gar nicht. Ist jedes Jahr, jede Woche, dass wir kurz darüber sprechen. Die Zahlen haben sich jetzt ein kleines bisschen erholt. Liegt natürlich auch daran, dass am Wochenende irgendwie nicht so viel getestet wird. Heute 15.000. Ich sag morgen spätestens wieder an die 20.000 Neuinfektionen. Ansonsten, ja, die Leute sträuben sich gegen die neuen Corona-Regeln, gegen den Lockdown-Light. Das Lustige ist, ich sag heute beim Vereinfacher zu meinem Chef, du pass auf, wir müssen das noch ein paar Sachen besprechen. Lass uns mal rüber irgendwie zu unserem Italiener gehen, dann können wir da noch schön was essen. Und er sagt, nee, Krömer, das können wir nicht mehr, der ist zu. Also man hat es überhaupt nicht so auf dem Radar. Und irgendwie, mittlerweile bin ich ja ganz froh, dass ich diese EMS-Fitness-Sachen nicht in Angriff genommen habe. Ich habe da ernsthaft drüber nachgedacht, aber ja, da hast du wieder das Problem, dass da ein monatlicher Beitrag ist und du den ja jetzt irgendwie das gar nicht nutzen kannst. Und ich sehe gerade hier ganz groß Newsblog zu Covid-19. Polizei meldet tausende Verstöße gegen Corona-Regeln. Ne? Das ist ja das Problem, ne? Das Verhalten der Leute im Gegensatz zum Frühling hat auch jetzt sehr viel von Trotz und ich verstehe, diese Regel nicht geprägt ist. Und auch da gibt es natürlich echt ein paar Widersprüche. Ne? Auf der einen Seite sagen sie, und das ist das, was ich heute zum Beispiel Radio Hamburg gehört habe, auf der einen Seite sagen sie, ja, die ganzen Sportvereine und so müssen schließen, gibt's nicht mehr. Auf der anderen Seite sagen sie ja, Schulsport ist aber okay. So, das heißt, da ist natürlich ein Vater, der sich darüber aufregt und sagt, ja, mein Sohn, irgendwie, der liebt seinen Sport und seinen Fußball. Und für uns ist halt auch eine geile Entlastung, irgendwie ihn, keine Ahnung, ein paar Mal die Woche zum Fußball zu bringen. So, das fällt jetzt weg, weil das zu gefährlich ist angeblich. Aber in der Schule, im Schulsport, da das ist okay, da spielen sie Fußball. Also das soll mir mal einer erklären, sagt er dann. Ne? Und das ist in der Tat auch schwierig zu erklären, finde ich persönlich. So, ja klar, also natürlich kann man sagen, ja, also eigentlich kann man es erklären. Man kann sagen, ja, im Schulsport spielt er mit Leuten Fußball zusammen, mit denen er sowieso jeden Tag zusammen ist. Und auch wenn es bei jedem Bundesland anders ist, was so die Corona- oder die Schul-Corona-Regeln angeht, ist es in Schleswig-Holstein so, dass gesagt wird, ja, man soll ja die Jahrgänge eigentlich nicht untereinander in Berührung kommen lassen, was natürlich auch, ja, ultra naiv ist, das so zu glauben. Aber ne, nach der Theorie alleine wäre das ja vertretbar, dass man sagt, okay, die dürfen natürlich Sport machen in der Schule, weil sie sind ja sowieso den ganzen Tag zusammen. Ob die jetzt Sport machen oder nicht, ist ja völlig egal eigentlich. Solange die halt nicht mit anderen Jahrgängen Sport machen. Und beim Vereinssport ist es halt so, da kommen halt ganz, ganz viele verschiedene Haushalte zusammen. Von daher kann man das schon irgendwie erklären, finde ich. Oder?
Ein bisschen, ja. Also klar, beim Sport ist das Ansteckungsrisiko höher, was, denke ich, einleuchtet. Ne? Also du hast halt keine Chance, irgendwie Masken zu tragen. Es ist halt viel Kontakt. Ich sag mal vorsichtig umschrieben, viel Körperflüssigkeit. Jetzt ein bisschen eklig, aber ist ja nun mal so. Ja, aber das geht. Es ist halt, ja, man merkt, man muss fairer sagen, dieser Lockdown-Light, manche Regeln sind halt wirklich so ein bisschen, ne, nichts Halbes und nichts Ganzes. Es wurde ja auch viel darüber diskutiert. Zum Beispiel im Frühjahr galt die Regionalliga noch als Amateurklasse, was ja auch eigentlich per Statut ist. Jetzt in diesem Lockdown darf die Regionalliga spielen. Und zwar, und das hat mich wirklich schockiert, die dürfen spielen und die Spieler müssen nicht vorher getestet werden. Was eigentlich völlig idiotisch ist. Also ab der dritten Liga müssen alle Spieler getestet werden vor dem Spiel, in der Regionalliga nicht.
Also irgendwie ist das alles irgendwie so ein Chaos, irgendwie so, dass der Profisport weitergeht. Na klar, es ist geil. Irgendwie, ich muss sagen, ich war ja anfangs auch echt dagegen. Aber mittlerweile irgendwie, natürlich ist es schön, dass wir jetzt in dieser schwierigen Zeit irgendwie unseren geliebten Fußball haben und am Wochenende Fußball gucken können. Aber eigentlich gibt's auch nichts, was das in irgendeiner Weise rechtfertigt, ne, dass du irgendwie Lockdowns machst. Also klar, im Sommer und so weiter, wenn die Zahlen so niedrig sind und das Gefühl im Griff ist, kein Ding. Aber jetzt in dieser Zeit noch Profisport zu machen, wo die Zahlen überall hochgehen, ist eigentlich fahrlässig. Und ich verstehe schon, dass die Leute sich darüber aufregen und sagen, ja, wieso kriegen die immer eine Extrawurst? Ist halt schon ein bisschen so, ne? Und ja, dass sie jetzt auch Regionalliga spielen und so weiter, ja. Man hat immer das Gefühl, die kriegen echt so einen Sonderstatus, ne?
Also gut, die als Begründung, Watzka hat das, ich finde das auch irgendwie ein interessanter Ansatz. Watzka hat ja vor ein paar Tagen gesagt, der Fußball muss spielen und er muss auch so schnell wie möglich quasi wieder dauerhaft und vor Fans spielen, weil sich die Leute sonst entwöhnen.
Oh Gott, ja.
Ich meine, er hat recht wahrscheinlich, aber ich finde das so interessant, dass das so Gesichts von so einem Fußballgeschäftsführer, und auch hier, es ist kein Dortmund-Bashing, es ist halt einfach Watzke ist nochmal derjenige, der so einen Quatsch am prominentesten erzählt, dass Fußball wirklich wie so eine Droge ist und die Leute sagen, hey, wir sind der Dealer und wenn wir unseren Junkies nicht ihren Fix nicht regelmäßig geben, dann suchen die sich was anderes.
Bayern hat gerade das Unentschieden, also den Ausgleich kassiert in Salzburg.
Sie führen jetzt, glaube ich,
3-2. Genau, Boateng hat gerade das 3-2 gemacht. Ja, man denkt immer, ja, die Bayern sind nicht mehr so souverän, aber ich erinnere nur an das Atletico Madrid-Spiel und
wenn sie müssen, ja,
gegen Moskau haben sie halt auch nur 2-1 gewonnen. Ich glaube, die fahren halt echt gerade so im Energiesparmodus, weil sie nämlich am Samstag gegen Borussia Dortmund spielen, das darf man nicht vergessen, ne? Auswärts auch noch.
Ja.
Das hier natürlich echt zum Freundschaftsspiel. Jetzt hast du Gladbach mitgekriegt heute? Alter Schwede.
4-0, 5-0.
6-0. Bei der Mannschaft, die bei Real Madrid gewonnen hat und die gegen Inter unentschieden gespielt hat. Ne? Dornisch hat eine gute Saison gespielt. Aber ja, der lustigste Tweet war dazu irgendwie so, ja, als das 3-0 für Gladbach fiel, hey, wir können nicht mal kurz vor Schluss das 2-2 kriegen.
Das ist, ja, für Gladbach sicherlich auch ein Gewinn.
Ja, ich finde mal Corona.
Gehört teilweise auch mit Corona. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das gestern, glaube ich, gelesen hast. Der FC Barcelona hat jetzt angekündigt, dass er nächstes Jahr im Frühjahr pleite sein wird.
Ja.
Wenn es gehen muss, wenn die Spieler nicht einem 30%igen Gehaltscut zustimmen.
Ja, das ist krass, dass so ein großer. Aber das Problem ist, da die Relation ist halt eine andere. Ne? Also, überall ist es relativ knapp kalkuliert. Und ob die jetzt ein Budget von, was weiß ich, 500 Millionen haben oder 100 Millionen, wenn die ein Budget von 500 Millionen haben, dann verdienen halt die Spieler mehr. So, ne? Also bei Barcelona verdient halt keiner unter 10 Millionen im Jahr. Von daher trifft es halt diese Vereine genauso. Ne? Und Barcelona, ich weiß nicht, ob die geschalket haben oder wie die gehaushaltet haben in den letzten Jahren mit dem komischen Präsidenten und so weiter. Aber denen fehlen halt, ja, keine Ahnung, die ganzen Zuschauer und so weiter. Also im Prinzip, was allen fehlt. Aber man denkt erstmal, wie kann denn so ein großer Club solche Probleme haben? Ne? Also das wäre so, als wenn Bayern München jetzt sagen würde, irgendwie, ja, uns fehlen die Zuschauereinnahmen, wir sind bald insolvent. Weil Bayern München hat jetzt auch nicht so ganz viel weniger Gehalt wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Aber ja, wer weiß was. Also ich habe mich noch nie intensiv mit Barcelona beschäftigt, von daher kann ich das nicht sagen. Aber es ist schon krass. Viele haben ja so ein Testing und so, die haben ja, also die Mannschaft hat ja eigentlich sich darauf geeinigt, nicht auf weitere Gehaltskürzungen einzugehen. Und dann haben wohl einige Spieler, die nicht total verblödet sind, gesagt, Leute, ey, ihr wisst schon, dass wir ohne diese Gehaltskürzung unser Verein große Probleme kriegt zum Testing und so. So 3-4 Leute haben gesagt, doch, wir machen das. Testing war dabei und ja, bin mal gespannt, wie das ausgeht. Die haben echt, also spielerisch irgendwie verlieren gefühlt gegen jeden, außer Real Madrid im Klassiko. Jetzt sind sie auch noch fast insolvent. Irgendwie Messi hat keinen Bock mehr, bei dem Verein zu spielen. So, das merkt man auch. Von daher ist das alles ein bisschen komisch aktuell.
Das wäre natürlich ein interessanter Nackenschlag dafür, dass man bedenkt, vor ein paar Jahren hieß es ja noch, von wegen Bundesliga.
Moment mal, die haben das Klassiko verloren? Die haben es verloren. Ja. Gegen Juve, meinte ich. Gegen Juve haben sie gewonnen.
Ja, du bist ja nur Trainer und so vor so ein paar Jahren, vor wegen, nee, Bundesliga gucke ich nicht. Ich gucke immer nur Primera Division.
Oh, solche Leute hasse ich, ey.
Ja, ich wirklich. Aber das Schöne ist, also würde Barcelona
jetzt. Ich bin Fan von Manchester United. Ich bin kein Fan von den Bundesligisten. Genau. Also, haben wir bei uns in der Schule auch, könnte ich mal reinschlagen, solche Leute. Ja, alles klar.
Also, wenn man aus dem spanischen Handball gelernt hat, wenn Barca weg ist, ist die Primera Division im Arsch. Also, im Handball ist genau der umgekehrte Fall. Das war mal eine relativ starke Liga. Und dann sind dadurch, weiß gar nicht durch was, wahrscheinlich durch die Finanzkrise, sind da quasi alle anderen Top-Vereine pleite gegangen, außer Barcelona. Und seitdem gewinnt Barca da halt quasi die sind jetzt, glaube ich, zum 12. Mal in Folge Meister geworden. Die haben irgendwie seit 6 Jahren kein Spiel mehr verloren. Das ist halt Langeweile pur. Die Liga ist völlig für den Arsch. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn man Barcelona wegnimmt, hat Spanien im Moment wirklich eine Mannschaft, die mit Real Madrid mithalten können?
Wenn du die Tabelle anguckst, schon, aber gut, wir sind noch ganz am Anfang.
Auf Dauer, also.
Weiß ich nicht, also Real hat irgendwie so gefühlt seine große Zeit jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren auch hinter sich. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die haben viele, viele alte, satte Spieler. Wenn da mal.
Das wird nicht ewig halten.
Also, wenn Atletico mal was auf die Kette kriegt oder so, ich glaube schon. Aber natürlich, der wird das Klassiko, also ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Irgendwie, da wird es dann wieder zur Not die spanische oder baskische oder sonst was Regierung wieder.
Katalanische.
Ja, irgendwie so.
Die spanische Zentralregierung hilft da sicher nicht mit.
Nee, ich verwechsel immer baskisch und katalanisch. Von daher meinte ich eigentlich die katalanische, was weiß ich, Regierung da. Die sollen ja sowieso alle unabhängig sein, dann können sie bestimmt auch unabhängig da irgendwie Geld investieren. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ist auch egal. Ja, Corona, keine Ahnung, lassen wir jetzt mal hier links liegen irgendwie. Was würdest du da groß sagen irgendwie? Es hat sich eigentlich zuletzt
Bayern 4-2.
Ja, perfekt. Hat sich ja nicht so viel verändert eigentlich. Von daher gehen wir mal zur Blogwoche, weil wir haben eh noch eine halbe Stunde. Und ganz kurz vorab, wie geht's deinem Rechner irgendwie? Gab es irgendwie Feedback von der Community in Bezug auf deine WoW-Probleme?
Nicht wirklich. Also ich glaube, der verehrte Funkelzahn meinte, es könnte an meiner SSD liegen. Das bezweifle ich jetzt einfach mal.
Ja, weil andere Spiele ja laufen, ne?
Aber ich habe mich die Woche auch noch nicht wirklich damit befasst, muss ich zugeben.
Ja, du
musst. Ich werde es auf jeden Fall vor dem Add-on machen, so halt Rechner platt machen.
Ja.
Und dann halt einfach durch.
Ja. Hast du denn Char auf Max-Level?
Nee. Aber ich müsste halt eben kurz einmal BFA durchleveln. Quasi. Also die letzten 5 Level sind es wahrscheinlich.
Ja, wie gesagt, ich hab auch noch so einen Warrior gehabt, der war 110. Oder 100? 110, glaube ich. Und der ist jetzt 45 irgendwie und ich habe 2 Stunden gespielt, da war der schon 48. Einfach mit, also ich hatte den Vorteil, dass ich vorher das Fliegen in BFA mir geholt habe. Und wenn du da die ganzen Quests fliegen machst, dann ist das, geht das so schnell. Das war richtig krass. Naja, egal. Ja, dann kommen wir zur Blogwoche. Und ja, Michael Wendler hat sich heute entschuldigt. Schön, ja. Ne? Toll. Ja. Zumindest bei RTL. Nicht allgemein. Hat auch noch gesagt, er wäre kein Verschwörungstheoretiker.
Corona-Realist.
Ja.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, du würdest den Wendler nicht kennen, ne?
Hm.
Und ich würde dir das und das letzte Video von ihm zeigen. Du würdest doch auch denken, ich will dich verarschen, wenn ich dir sage, dass das jemand ist, der mit Medien arbeitet.
Also du meinst die Qualität dieses Videos oder was?
Ja, einfach diese ganze Präsentation, dieses abgelesene, diese super schlechten Cuts, das ist doch einfach richtig beschissen.
Na gut, das ist halt eine Sache, ob du mit Medien arbeitest oder B, sowas dann halt selber in die Hand nehmen musst, noch nie in irgendeiner Weise da selber so ein Video geschnitten hast.
Das, ja, aber es kann doch nicht sein, dass irgendwelche E-Sports-Dödel, die für 250 Leute Shows machen, das besser hinkriegen.
Ja, aber die machen das regelmäßig und er macht das wahrscheinlich zum ersten Mal oder so Videos kann.
Ja, er kann es auch gerne zum letzten Mal gemacht haben.
Ja, von mir aus kann er vieles zum letzten Mal gerne gemacht haben. Singen zum Beispiel. WoW ist Shadowlands ist das meistverkaufte Addon aller Zeiten. Heißt es in vielen Meldungen auf vielen Seiten. Kotick hat gesagt, irgendwie, den ihr alle hassen, Bobby Kotick, der CEO von Activision eigentlich, aber jetzt von Activision Blizzard, die Vorverkaufszahlen der kommenden Shadowlands-Erweiterung haben zu diesem Zeitpunkt vor dem Release den bisher höchsten Stand von allen vorherigen Releases erreicht. Klingt erstmal so, ja, meistverkaufte Addon aller Zeiten, aber wenn man dazwischen Zeilen liest, kann es auch sein, dass er sagt, ja, im Vorverkauf bis zu diesem Zeitpunkt, also hat man jetzt alle Addons verglichen, irgendwie hat geguckt, okay, 2-3 Wochen vor Release, haben die am meisten verkauft oder sind das die totalen Zahlen und so weiter, ja, weiß man nicht. Keine Ahnung, ob es jetzt so gemeint ist oder wie es gemeint ist, auf jeden Fall haben viele vorbestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch mega drauf. Einige haben in der Community, also der übliche Kasua-Binazer-Konflikt in den Comments. Kasua ist natürlich auch sehr kritisch, was WoW und Blizzard aktuell angeht. Von daher würde ich das jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Aber es haben auch ein, zwei andere gesagt, ja, komisch. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Shadowlands und so. Also ja, ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe gerade Lust drauf. Und ja, ich glaube, auch vielen von euch geht das so, habe ich das Gefühl.
Richtig. Also ich glaube, ob es nun PR ist oder nicht, ich denke, man kann safe sagen, er sagt, dass es eine sehr gute Verkaufszahlen gibt. So. Ob es jetzt die allerhöchsten sind oder ob sie mit den Zahlen ein bisschen tricksen, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich denke, wir können uns darauf einigen, es sind sehr, sehr gute Zahlen.
Man kennt die Zahlen nicht, keine Ahnung.
Aber ich würde einfach davon ausgehen, weil sonst hättest du bei sowas einfach die Fresse, weil es sonst ja, einfach vermutlich sehr peinlich ist, wenn es rauskommt.
Ja.
Und ja, natürlich die Diskussion, wie lange hält das dann? Ja, wahrscheinlich werden sich die Spielerzahlen nach 2 Monaten wieder halbiert haben.
Aber das ist halt quasi WoW. Ja,
also ich meine, wollte ich gerade sagen, also
es ist einfach so.
Das wird nicht langfristig halten, das ist aber bei jedem Addon so. Also jeder Bock am Anfang, spielt das durch, saugt die Story, macht ein paar Instanzen und die Leute.
Das Addon holt man sich dann wieder.
Es ist ja so wie mit mir, nur irgendwie, also viele, glaube ich, haben dann einen ähnlichen Standpunkt. Ja. Irgendwie, als man angefangen hat mit WoW, hatte man als Student oder als Jugendlicher oder als Kind noch die Zeit, wirklich Raids zu machen und zu investieren. Und was meine Community, die klassische WoW-Nacht, Alimania, WoW-Szene-Community angeht, so haben die halt, sind die halt alle mit mir auch erwachsen geworden, haben jetzt alle Jobs und die haben einfach nicht mehr die Zeit, intensiv zu raiden. Das ist immer wieder das Feedback, was ich kriege und mir geht's ja genauso. Ich kann mich auch gar nicht mehr motivieren zu raiden, das ist noch eine andere Geschichte. Und viele spielen das halt einfach so wie ich, ne? Gucken rein, daddeln ein bisschen und sind dann nach 4 bis 8 Wochen halt einfach wieder weg.
Von daher, weil das Leveln in WoW nun mal einfach
Spaß macht.
Ja, ist einfach ein geiles Gefühl, ein geiles, das ist über die Jahre einfach immer besser geworden.
Ist so, sich auch so.
Ja, also ich habe auch in vielen MMOs gelevelt und ehrlich gesagt, ich kenne keines, in dem ich je so viel Spaß hatte wie in WoW.
Das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr schönes Leveln, ja. Und vor allem diesmal ist auch, finde ich persönlich, die Geschichte sehr, sehr gut. Also Blizzard hat da echt quasi das Versagen von vorigen Addons wieder gut gemacht oder beziehungsweise sich selber gerettet, weil sie ja, ich moniere ja immer wieder, dass sie ihre großen Warcraft-Helden so weggeschenkt haben. Und mit diesem Addon kannst du halt das mehr oder weniger rückgängig machen und kannst die nicht nur auftauchen lassen, sondern theoretisch könnte man dann ja zum Ende des Addons, wenn alle aus den Shadowlands entkommen oder das Tor wieder geschlossen wird, könnte man die ja theoretisch sogar mitnehmen. Also von daher kannst du, ja, keine Ahnung, Garrosh hat man schon gesehen, Bolvar hat man schon gesehen, nicht Bolvar, wie heißt der? Uther. Und so, und ja, gibt Gerüchte, dass auch der Papa von Anduin wieder auftaucht. Wie heißt er? Varian Vryn, wie gesagt, Garrosh, Arthas hat man auch schon gesehen in der Uther-Line. Auch der könnte im Moor irgendwie in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Also, das ist einfach geschichtlich so interessant, auch wenn sie wahrscheinlich viele Sachen noch nicht auf den Live-Servern und auf den Beta-Servern gezeigt haben oder erst später noch dazukommen. Weil den Maw gibt es ja noch nicht in irgendeiner Weise, ist ja noch nicht betretbar. Da kann man natürlich viel machen. Könnte sogar wieder Arthas ein Boss sein oder was ich was.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder die letzte, so quasi so das Argus werden dann. Also die letzte Zone, die dann freigeschaltet wird, ja.
Also das könnte noch super interessant werden. Und deshalb, das macht halt das dann noch interessanter, weil die Lore halt echt spannend ist. Wie gesagt, ich lese gerade das Buch. Ich habe jetzt irgendwie so, ja, ich würde sagen, so 60% gelesen. Und einige haben ja gesagt, so als Feedback, ja, es ist sehr zäh mittendrin, das kann ich echt bestätigen. Also der Anfang ist super spannend und momentan zieht sich's wirklich ein bisschen. Und es ist, wie gesagt, habe ich alles schon erzählt, ist ja trolllastig, aber das macht's ja nicht schlechter, das ist ganz interessant. Es geht halt vor allen Dingen um Talanji und das und die Zalalari und die Beziehung zur Horde. Aber wie gesagt, es geht aber natürlich auch um Sylvanas, ist ja klar, und ihre Pläne und so weiter. Und ja, also viele haben gesagt, ja, es zieht sich, aber zum Ende hin wird's wieder super gut. Ich werde nochmal, wenn ich's durch habe, nochmal irgendwie ein Video machen, auch gerne ein Spoiler-Video, wo ich drüber reden kann, irgendwie nicht so rumstottern muss wie jetzt. Aber ja, ich habe also schon deshalb sehr viel Bock auf das Addon.
Ich würde sagen, dadurch ist das Buch für mich relativ uninteressant geworden, weil ich weiß, es klingt wieder wie so der typische Ali-Hated-Horde-Rant, aber wenn ich an alle Warcraft-Bücher zurückdenke, die, in denen es primär um die Horde ging, waren meistens die schlechtesten.
Es geht nicht primär um die Horde, also es ist auch ganz viel Anduin. Ja? Also Anduin jagt ja, oder beziehungsweise hat ja seine ganzen Truppen und Spionen und so weiter Richtung, also Sylvanas ausgedingst. Nach wie vor ist es halt so in dem Buch, dass Sylvanas mehr so die Gejagte ist, weil alle sie finden wollen. Sie tritt jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bin, noch nicht auf. Also eigentlich, also ich gehe davon aus, ich weiß, das ist nur gesponnen, das ist jetzt kein Spoiler, das ist einfach nur so, ich gehe davon aus, dass das Buch halt wirklich mit der Sequenz endet. Und würde ja auch Sinn machen. Und die Leute noch gar nicht wissen, irgendwie, was auf sie zukommt irgendwie. Also es ist so, dass Thrall so ein bisschen von den Schamanen so kriegt, von wegen, ja, die Geister und die Elemente und so weiter und die Spirits sind in Aufruhr. Sind besorgt und fickerig, weil irgendwas passiert irgendwie, so von wegen, ne, es wird schon so geteasert irgendwie und das, ja, also es ist kein Horde-Only-Buch, weil beide Seiten ihre Problemchen haben und es wird auch immer wieder, also es springt immer hin und her zwischen Horde und Allianz und verschiedenen Schauplätzen, also Anduin und seine Gang spielen da genau, also es ist aufge, aber Horde-technisch geht es halt um, ja, ich muss jetzt, müsst jetzt zu viel spoilern, ich hätte jetzt die Fresse. Aber es ja. ist in Sachen Horde sehr trolllastig.
Okay. Also, es, wie du sagst, so sind die WoW-Bücher ja auch normalerweise, also, die ich gelesen habe, ich weiß, Aufstieg des Lichtkönigs quasi endet ja wirklich mit dem Beginn des Wrath of the Lich King Cinematics.
Mhm.
Also die letzten drei Sätze im Buch sind halt wirklich wie das Eis um Arthas herum anfängt zu brechen. Und so fängt ja das Addon dann auch an, oder das Cinematic. Was haben wir noch? Nacht des Drachen spielt sogar noch vor Deathwings Erwachen, also vor dem Cataclysm Cinematic. Und Tides of War, Tides of Darkness, ich weiß gar nicht, das Jaina-Buch halt. Endet ja mit dem Untergang Theramos und ihrem Angriff auf Orgrimmar. Also auch das endet quasi vor dem MOP-Cinematic. Also das ist fast immer so, dass die Bücher halt vor dem Addon spielen und auch vor dem Cinematic. Und quasi zum Zeitpunkt, wenn man anfängt es zu lesen, weiß man als Leser eigentlich schon mehr als die Charaktere drin, weil man halt schon die Cinematics und die Trailer und sowas kennt.
Irgendjemand hat gesagt, das war auch der Grund, warum ich ehrlich das Buch jetzt doch noch lesen wollte. Auch, wie gesagt, ich habe jetzt ja eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das halt unterzubringen. Irgendjemand schrieb bei uns in den Comments, ja, es werden auch so die ersten düsteren Charakterzüge bei Anduin irgendwie angedeutet. Und wie gesagt, ich habe es zu 60% gelesen und wenn es das ist, was ich jetzt gelesen habe, wenn er das meint, dann ist das wirklich harmlos. Also ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird, aber ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern. Aber ja, ich habe jetzt irgendwie gedacht, irgendwie, dass er irgendwelche düsteren Charakterzüge entwickelt. Aber das, was bisher von ihm kam, war zwar irgendwie eine Sache, die vielleicht nicht zu ihm passt so, aber die also wirklich, wirklich komplett harmlos sind, finde ich. Aber wie gesagt, kann man dann bei Zeiten im Spoiler-Video wirklich mal klar drüber sprechen. Ja, wir gehen mal weiter. FIFA 21, sind die Packs bald Geschichte, folgenschweres Gerichtsurteil gegen EA. In, was war es, Belgien? Ich weiß gar nicht. Holland.
In Den Haag, ja.
Ja. Haben gesagt, ja, hier, EA, was ihr macht, ist, wie haben sie es genannt? Glücksspiel? Ja.
Ja.
Genau, das Glücksspiel und ihr habt jetzt irgendwie so und so viele Wochen Zeit, das an die geltenden Glücksspielgesetze anzupassen. Ansonsten müsste es unter jedem Unternehmen eine wöchentliche Strafe von jeweils 250.000 Euro bezahlen. Das wird natürlich schon spekuliert. Du hast gesagt, ja, Leute, wenn ihr so anfängt, dann müsst ihr auch irgendwie Overwatch und Hearthstone und wie sie alle heißen, hinterfragen, weil da gibt's.
Nee, das war ich nicht.
Das warst du nicht?
Das war Kasu. Ich habe dagegen Echt? Argumentiert, tatsächlich.
Ne, ich sieh's mal, wie ich schon wieder durcheinander bringe.
Genau, also, weil das Ding ist halt, natürlich in Lootbox, also auf den ersten Blick ist Lootbox Lootbox, aber ich finde halt einfach nicht, dass man das immer alles zusammenwerfen kann. Also wer mir wirklich erzählen möchte, dass FIFA Ultimate Team nicht Abzocke hoch 20 ist,
also genau, ja. Also die meisten, also ja, wenn du zum Beispiel Overwatch die anguckst, dann sind die Lootboxen halt optische Dinge.
Ja, eben.
Das sind kosmetische Sachen. Bei Hearthstone ist nochmal was anderes, weil das natürlich auch Pay-to-Win ist, in irgendeiner Form, aber da kann man wieder sagen, irgendwie, ja, da hast du ja länger was von, während du bei FIFA halt nach einem Jahr es quasi wegschmeißen kannst, ne?
Genau. Also ich will nie sagen, dass Hearthstone fair ist, auf gar keinen Fall. Eines meiner größten Kritikpunkte über die Jahre war immer, dass halt, das Investitionen zu oder das Kosten-Nutzen, der Kosten-Nutzen-Faktor der Hearthstone-Booster war, ist halt lausig. Ja? Ja, man kann sie dann in Staub umwandeln und so weiter, der ist aber auch kacke. Also diese Umwandlung. Das war immer mein großer Kritikpunkt, aber das ist immer noch nicht so eine Abzocke, wie sie EA abzieht. Was ich als Kritikpunkt an Hearthstone wie auch an FIFA gelten lassen würde, ist halt, dass es ab 0 ist, also USK 0. Da müsste man vielleicht wirklich sagen, nee, sorry, das also bei FIFA sowieso, aber vielleicht auch bei Hearthstone, das muss man hochdrehen.
Weil halt gerade bei jungen Leuten halt irgendwie die Gefahr ist, dass sie eine gewisse Sucht entwickeln und ihr Geld da irgendwie oder Papas Kreditkarte da einfach ohne Ende.
Du musst ja nicht mal Papas Kreditkarte eigentlich, weil es reicht ja schon, wenn du einfach quasi deine Ersparten, weil du musst ja für weder, gehe ich mal von aus, weder für FIFA und für Hearthstone sowieso nicht, du musst ja keine Bankverbindung oder sowas haben. Du kannst das ja komplett an deinen Eltern vorbei machen, du hast halt, was weiß ich, dein Sparschwein, ja.
Knackst das, holst dir eine Paysafe-Karte oder sonst was und dann bist du dabei.
Genau, fertig. Und weg ist die Kohle. Und ja, da, also bei gerade FIFA. Also wie du sagst, also es ist ja nach einem Jahr auch komplett wertlos wieder. Ja, aber ich kann ja auch FIFA 19 noch spielen. Ja, dann spielst du
mit deinem... Das ist halt auch die, Das ist halt auch die Scheiße. Also, wenn man es mal mit Fortnite vergleicht, ne? Wenn du dein Geld in Fortnite reinschmeißt, dann hast du keinen Pay-to-Win-Vorteil, sondern hast du eine reine optische Sache, die du aber auch immer hast, die Skins und so weiter. Und deshalb ist dieses System auch so viel fairer. So, klar kann man sagen, ja, aber da kann das Kind ja auch seinen Sparschwein zertrümmern und so weiter. Und machen auch wahrscheinlich viele. Und auch da müsste man mal gucken, irgendwie, ob man da nicht so ein bisschen sagt, okay, ab 16 oder so, wenn du dir was kaufen willst, sonst nur, was weiß ich, ach, keine Ahnung, wie man es umsetzt, unter Aufsicht der Eltern ist ja auch Quatsch, wie willst du das machen ab 16 oder generell. Aber diese ganzen, wo du Geld investieren kannst, wo es Mikrotransaktionen gibt, müsste eigentlich das Alter auf 16 hochgehoben werden bei jedem Spiel. Ja, oder du machst irgendwie so eine Altersverifikation in irgendeiner Form, dass man erstmal freischalten muss. Weil das kann nicht sein. Also auf der einen Seite würden wahrscheinlich aufschreien und sagen, ja, Moment mal, aber jetzt dürfen die nicht mehr, die Kids nicht mehr Fortnite spielen, weil es da einen Shop gibt und weil es Mikrotransaktionen gibt, nimmst du den Kindern den Spaß. Ja, dann müssen die das zusammen mit ihren Eltern irgendwie was weiß ich, da muss es doch Möglichkeiten geben zu sagen, ja, die dürfen das zwar spielen, aber wenn sie einen Shop wollen, dann müssen sie erstmal irgendwie einen speziellen Code oder Altersverifikation oder irgendwas machen, sodass dass nämlich genau das verhindert wird, dass die Kinder irgendwie ihr mühsames Taschengeld dann irgendwie aufgrund dieser Suchtkombination, dieses Hypes, weil alle in ihrer Klasse irgendwie da einen geilen Skin haben oder einen geilen Spieler im Ultimate Team. Da müsste was passieren, finde ich.
Also sag mal, es gehört irgendwie, das klingt so komisch, es gehört so ein bisschen dazu. Ja, wenn ich so an meine eigene Kindheit zurückdenke, ich glaube nicht, dass meine Eltern wissen, wie viel Geld ich in Yu-Gi-Oh! Booster gesteckt habe zum Beispiel. Das heißt zum Beispiel, das ist hauptsächlich...
Ist ja im Prinzip auch nichts anderes in Grün. Ne?
Genau, also da bin ich ja auch an meinen Eltern vorbei quasi mit meinem Taschengeld, bin ich halt irgendwie in unseren lokalen Shop gegangen und habe gesagt, ich hätte gern 5 Booster.
Bei mir waren es Panini-Bilder, also ist auch nichts anderes. Ne?
Genau, also ich denke auch da quasi das Objekt der Sucht ändert sich da so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist einfach normal und dann hat man halt, also das ist ja okay, wenn es passiert, aber es passiert halt in vernünftigem Rahmen. Es ist ja nicht schlimm, wenn das Kinder sich irgendwie Fortnite-Skins kaufen oder sowas. Ja, aber FIFA hat das so
dreist auf die Spitze getrieben.
Dreist und penibel durchgeplant, also gefühlt, ich bin ja kein FIFA-Spieler, aber so gefühlt irgendwie, es steckt wesentlich mehr Arbeit in der Ausklügelung dieses Verkaufssystems als im eigentlichen Spiel. So quasi 3 Entwickler auf 300 Leute, die 300 Psychologen, die...
Genau, genau, also wirklich, ja. Und es ist ja auch so eine linke Nummer, ne? Also nicht nur, dass du, um wettbewerbsfähig zu sein, auch im E-Sports und so weiter, irgendwie ein geiles Team brauchst, was der Bono da erzählt hat, irgendwie, dass sein Verein Budget nur dafür hat, ne? Also Budget dafür, die FIFA Ultimate Teams zusammenzustellen. Das ist halt der absolute Wahnsinn, ne? Was die für eine Kohle da machen müssen und die auch Vorbilder sind.
Man würde ja gerade denken, Topspieler brauchen das eigentlich nicht, weil die so eine hohe Siegquote haben, dass sie es in einem normalen System einfach zusammenspielen würden.
Aber nicht die Zeit dafür, ne? Das ist halt ähnlich wie bei Hasenmaß, kannst du auch alles umsonst und alles freispielen. Aber da musst du halt wirklich Schüler oder Student zu sein, dass du diese Zeit dafür hast. Also das ist, unfassbar. Es gab ja diesen Schalker, der gesagt hat, ich mach das nicht mehr, ich spende das Geld lieber, dieses Budget. Aber ja, klar, hast du einen Vorteil auch in Hustle. Wenn du immer gewinnst, weil du einfach mehr Skill hast, dann ja.
Allerdings hat jemand ja durchaus, ein durchaus guter Punkt ist, was ja nur einer der penibel ist, das hört so ein Booster-System ist zwar scheiße, aber es gibt ja wenigstens einen Pity-Bonus. Ja. Also zum einen hast du ja garantiert unter den ersten 10 Boostern eines Add-ons hast du eine Legendary. Und ich meine, wer hat es gesagt, und ich meine das auch so im Kopf zu haben, nach spätestens 48 Boostern bekommst du eine Legendary. Immer. Nett. Du sagst natürlich, ja, das ist ja trotzdem viel Geld und scheiße. Ja, aber es ist wenigstens etwas. Ja?
FIFA kriegst du nichts.
Genau, in FIFA kriegst du absolut nichts. Es gibt kein Pity-System, es gibt kein...
Wobei, du kannst deine Spieler wieder verkaufen. Es gibt doch einen Transfermarkt, ne?
Ich habe danach gegoogelt, ich habe den nicht gefunden. Ich weiß, ich das auch
meine, doch,
Tauschbörse.
Ja, es gibt eine Tauschbörse. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren mal gespielt habe und das gibt richtig so einen Transfermarkt, wo du deine reinstellen kannst und neu kaufen.
Gut, aber da verkaufst du halt auch deine Scheißspieler hauptsächlich, die will ja dann keiner haben.
Richtig.
Ne,
das richtig, halt ja gut, aber wenn die keiner haben will, kriegst du wahrscheinlich. Also, ja, ich bin auch zu wenig drin, um das sagen zu können, aber genau, ich meine, du kannst schon traden. Aber, ja,
weiß ich nicht. Der Punkt bleibt ja, dass es halt A, in einem Jahr wertlos ist. Völlig egal, ja, ich kann das Spiel immer noch spielen, aber sei mir ehrlich, niemand packt das alte FIFA mal wieder aus. Und B, ist ja dieses ganze System einfach psychologisch auch so perfekt eingestellt. Diese völlig krude Umrechnung von Realwährung in FIFA-Points, die keiner versteht. Du hattest mal dieses Video auf dem Blog, wo jemand das sehr ausführlich erklärt hat, wie das funktioniert, eben diese ganzen Effekte, die so ein bisschen auch fast schon aussehen, wie Spielautomaten, ne, leuchtende Effekte und sonst sowas, diese Illusion, dass quasi so ein Rädchen sich dreht und du eine Siegeschance hast. Obwohl ja quasi in dem Moment, wo du den Booster öffnest, schon feststeht, was für Karten du bekommst.
Ja, ja. Auch spannend, dieses Trimax-Video, ne, wo er einfach 3000 Euro ausgibt, um Ronaldo zu bekommen und sie nicht hat und bei seinem Glück irgendwie noch 21.000 Euro hätte also ausgeben müssen, um sicher Ronaldo zu haben. Ne?
Ja, also das kann man einfach nicht, das steht einfach in keiner Relation. Keine Ahnung, deswegen finde ich das halt so schwer, weil in dem Moment, wo du halt immer versuchst, noch mehr reinzunehmen und sagst, nee, alle Lootboxen sind Glücksspiel und alle müssen verboten werden, dann machst du halt Kriegsschauplätze auf, die einfach unnötig sind.
Also gerade bei optischen Items, ne?
Ja, also.
Und Skins und was weiß ich was. Ja, ich glaube, das ehrlich gesagt, dass wir auch das FIFA die Spitze des Abzocke-Mikrotransaktions Eisbergs ist. Wir haben mit Papa drüber gesprochen, der hat schon gedaddelt intensiv und er sagt auch irgendwie, also er hat diesen Karrieremodus immer sehr geliebt und der wäre wohl irgendwie dieses bei 21 und Papa ist echt ein FIFA-Fanboy, ne? Die wäre halt so hingeklatscht und überhaupt nicht mehr schwer und er hat es mit zu den Augen gemacht und deshalb, also. Ja, lange Zeit war wirklich sehr kritisch, was das neue FIFA angeht.
Ja, aber Pape ist ja auch einer der 50 besten FIFA-Spieler in Deutschland.
Ja, aber findet den Teil auch nicht so gelungen. Und das ist halt das Ding, ne? Also wenn es wirklich immer ein richtig geiles neues Spiel wäre, aber im Prinzip machen sie jedes Jahr dasselbe mit marginalen Änderungen, um irgendwie wieder irgendwie das Maximum an Ultimate Team-Kohle zu generieren. Irgendwie. Da wird auch mal der Karrieremodus irgendwie so stiefmütterlich behandelt, irgendwie so, ja, machen wir irgendwas, komm. Bauen wir irgendwas, was wir aus den letzten Jahren haben, irgendwie zusammen. Und so ein richtiges Verkaufsargument hat FIFA 21 ja auch nicht. In den letzten Jahren waren ja so krasse Dinger wie Frauennationalmannschaften und diesen Hallenmodus oder diesen, wie hieß er, Futter-Modus, wie der hieß.
Futsal,
so. Und dieses Jahr haben sie gefühlt nichts, einfach nichts.
Ja, hat IGN, war das nicht? Ich glaube, es war IGN, die haben auch einfach dieses Jahr quasi gesagt, ja, weil ihr mit FIFA 21 das exakt selbe Spiel wie FIFA 20 abliefert. Haben jetzt einfach unser Review vom letzten Jahr auch gecopy-pastet und lediglich den Score um 6 Punkte gesenkt.
Ja, es ist ein unfassbarer Abzocker. Also EA ist auch wirklich. Aber es funktioniert ja. Es ist genau dasselbe wie jetzt mit Mobile, ne? Was wir heute auf dem Blog hatten, dass Blizzard irgendwie oder Activision Blizzard sagt, wir brauchen zu allen großen Titeln Mobile Games, weil damit mit relativ kleinem Aufwand im Vergleich zu großen Titeln, die wir sonst haben, einfach so viel mehr Kohle generieren kannst, weil nämlich der ganze Mobile-Markt so zugeschissen ist mit Mikrotransaktionen und es komischerweise da auch komplett geduldet wird. Also wenn irgendwie EA ein Spiel macht, wie hieß das, wo es diesen riesigen Shitstorm geht, Battlegrounds, wie hieß das, die Star Wars-Spiel? Ich weiß nicht mehr, aber wenn die ein Spiel machen und die machen eine Mikrotransaktion
rein, Battlefront, ja.
Genau, Battlefront 2, die machen da Mikrotransaktionen rein, dass du irgendwie den neuesten Jedi kriegst oder so, drehen die Leute durch, weil das auch Pay-to-Win ist, weil diese Jedi-Charaktere halt so stark waren. Und es gibt einen Shitstorm. Machst du das selber als Mobile-Spiel, interessiert jetzt keinen. Weil es von Tag 1 an in der Mobile-Gaming-Szene so gemacht wurde. Und genau deshalb ist es auch für die Spielfirmen so interessant, weil du da so dreist sein kannst und quasi keinen Hahn danach kräht. Und deshalb kannst du auch so viel Kohle damit machen. Und ich bin mal gespannt, wie es bei Diablo Immortal sein wird. Irgendwie, ich freue mich ja ehrlich gesagt, also drauf freuen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich werde auf jeden Fall reingucken und ich bin ja auch ein Mobile-Spieler und ich spiele das ja auch gerne. Ich bin mal gespannt, ob das auch so penetrant und so dreist sein wird, aber ich gehe davon aus und deshalb ist es halt so interessant. Und bei FIFA ist es halt andersrum genau dasselbe. Weißt du, sie können es halt machen. Es ist nach wie vor immer eins der meistgekauften Spiele und irgendjemand hat gesagt, ja, EA ist dumm, wenn sie das umsonst machen würden, das Spiel, würden sie noch mehr Geld da generieren, weil es ja sowieso die Haupteinnahmequelle Ultimate Team ist. Und wenn es umsonst wäre, siehe Fortnite, ist immer eine Milchmädchenrechnung, gerade bei solchen Dingen, die so ein Mikrotransaktionskonzept haben, wäre es einfach viel, viel schlauer, das für umsonst zu machen.
Ich glaube, FIFA ist so groß, dass die brauchen es nicht mal umsonst machen. Also ich glaube,
die Anzahl der Leute, die
sagen, nee, FIFA kaufe ich nicht,
die 60 Euro. Das Spiel ist so groß und sie machen jedes Jahr dasselbe und sind trotzdem immer eins der meistgekauften Spiele des Jahres. Obwohl sie dasselbe machen, obwohl es eine mega Abzocke ist. Und warum sollen die dann was ändern? Warum? Richtig. EA ist auch so jemand, der immer so ein Grenzgänger ist und versucht auch die Abzocke wirklich auf die Spitze zu treiben und zu gucken, okay, können wir es so machen oder sind wir zu weit gegangen? Bei Battlefront 2 haben sie gemerkt, okay, scheiße, da haben wir es wirklich zu weit getrieben. Da mussten wir erstmal wieder ein bisschen zurückrudern. Aber trotzdem irgendwie in einem anderen Trademark und so weiter lassen sie es einfach so lange, bis irgendwann mal jemand sagt, so, es reicht uns jetzt. Shitstorm des Todes und alle sagen, ja, ihr könnt eure Scheiße behalten, was ich mir wünschen würde, gerade bei FIFA. Weil FIFA früher mal echt ein geiles Spiel war.
Ja, ich habe es schon oft gesagt und ich sage es ja nochmal. FIFA ist auch in der gesamten Gaming-Szene immer so ein Sonderfall. Weil
FIFA hat mit Gaming, also mit der Gaming-Szene an sich gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, der Großteil aller FIFA-Spieler würden sich selbst zum Beispiel gar nicht als Gamer bezeichnen. Ja, ich erzähle die Story oft, das war halt irgendwie der, noch zu Schulzeiten, da haben wir so einen Sportfreak irgendwie, ja, der halt immer sehr der Meinung war, so wegen nee, Gamer, also der so quasi alle RTL-Klischees über Gamer hat, der auf jeden Fall geglaubt, ja. Das sind doch so voll die Spacken und die haben irgendwie keine Sozialleben und so. Und nee, wie kann man denn irgendwie vom Rechner sitzen und zocken? Irgendwie ist totale Lebensverschwendung. Und genau der Typ ist halt, er hat ja gerne davon erzählt, wie er das am Wochenende oder abends gerne mal eine Runde FIFA zockt auf der PlayStation. Das war für den auch überhaupt kein Widerspruch. So dieses Gaming auf der einen Seite scheiße finden und gleichzeitig FIFA spielen. Das waren halt für den zwei völlig verschiedene Sphären. Gaming war halt so, das sind so diese WoW-Nerds, so, ja. Aber FIFA, das war Fußball. Da sitze ich doch mit meinen Kumpels und zocke irgendwie Fußball. Und ich glaube, dass das durchaus auf viele zutrifft. Also das hat so dieses, ne, ja, ich habe eine Playstation, ja, was hast du für Games? Ja, FIFA. Ja, und was noch? Ja, nix.
Tja.
Ich hatte gerade noch, ach genau, weil wir über Mobile-Markt gesprochen hattest, es wurde ja auch viel bei Genshin Impact darüber gesprochen, ob das das Game wie eigentlich ziemlich pay-to-win ist und ne? Kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das so ist. Das Lustige ist, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen und die meinte zu mir so, ja, natürlich ist das pay-to-win, das ist halt ein Gacha-Game, das ist doch ganz normal, das ist halt 0815 japanisches Game. Und ich glaube, das ist im Mobile-Markt auch so ein Ding, der ist halt sehr asiatisch ausgerichtet. Und in Asien ist es nochmal, ist es schon seit Jahrzehnten völlig normal,
ja,
dass du für ziemlich langweiligen Scheiß ziemlich viel Geld ausgeben musst.
Ja, gerade im Mobile-Bereich, ne?
Richtig. Also das ist für die, weil Gaming, gerade Japan, Gaming findet in Japan nicht auf dem PC statt. Das passiert einfach nicht. Das sind halt komplette Konsolen- und Handy-Jockeys. Deswegen ist Japan auch im E-Sport so völlig irrelevant eigentlich, weil da einfach auf dem PC nichts stattfindet. Und für die ist es halt völlig normal, dass sie halt für jeden Scheiß irgendwie ihre 600 Yen aufwärts, 6000 Yen oder aufwärts irgendwie ausgeben. Also 60 Euro. Das ist halt da ganz normale Kultur. Und wenn die natürlich diesen Mobile-Markt so krass dominieren und prägen, dann ist es, wie du halt sagst, ne, das, irgendwann wird es einfach als völlig normal angenommen.
Wahnsinn.
Eigentlich schon, ja.
Ich bin mal gespannt, irgendwie, wie sich die ganze Sache entwickelt und ob es irgendwann mal so eine Bremse gibt, dass es irgendwann mal so einen richtig großen Knall gibt. Gefühlt war das ja jetzt mit Battlefront 2 so, was eher hingeht. Sie haben dann ja auch wirklich ein bisschen zurückgerudert. Es wird Zeit, dass es mal im FIFA passiert. Knossis Horrorcamp am Wochenende. Wieder Viewer-Rekorde gebrochen. Es gab auch viel Kritik. Viele haben gesagt, es war scheiße, es war so ein Pseudo-Angelcamp. Auf der einen Seite kann man nur den Hut davor ziehen, weil Knossi ja wirklich sehr erfolgreich ist und gefühlt sehr viel richtig macht. Tue mich immer ein bisschen schwer damit, ne, dass mit diesen Leuten, die heutzutage irgendwie im Gaming sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich habe kurz reingeguckt und ich fand es wirklich auch nicht so spannend, wie das angekämpft. Warum, weiß ich auch nicht. Diese inszenierte Pseudo-Geisterkacke da. Aber ich meine, wer war alles dabei, ne? Also von Klaas Häufer-Umlauf über Bowser und so weiter. Also auch wieder super viele Promis dabei. Und mal wieder den Viewer-Rekord geknackt, ne? Auf Twitch in Deutschland. 360.000 oder so hatten die mit, ja, dem Quatsch.
Gaming oder Twitch oder was auch immer, ist der neue heiße Scheiß. Tja. Für uns natürlich eigentlich schon ein alter Hut, aber für die breite Masse kommt das jetzt erst an. Du sagst ja auch, hast irgendwie auch bei Montana Black irgendwie gesagt, dass deine Kids in der Schule irgendwie kaufen sich dem seine Autobiografie.
Ja, irgendwas machen die richtig. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin dann dieser alte Mann, den wir auch früher in unserer Kindheit hatten, der gesagt hat, irgendwie, ja, was guckt ihr da für einen Scheiß? Ich verstehe das nicht. Früher war alles besser, das bin ich jetzt. Also warum jemand wie Montana Black Erfolg hat, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Knossi ist ja teilweise mit seiner völlig überdrehten, fast schon cholerischen Art, ist der ja teilweise schon unterhaltsam. Aber auch da kann ich persönlich nicht verstehen, warum der so erfolgreich ist, wie er erfolgreich ist. Der kann ja eigentlich nichts. Also der kann ja wirklich nichts.
Ja gut, aber ne, wie viele Promis aus von früher können eigentlich auch nichts.
Also Montana Black ist ja wenigstens noch ein guter Gamer, wenn ich das zumindest so höre von vielen, dass er ganz gut zocken kann. Aber Knossi macht auf der einen Seite irgendwie seine Casino-Streams, wo er cholerisch ausrastet, wenn er gewinnt oder verliert. Also für mich, also früher musstest du was können, um erfolgreich zu sein. Und in dieser Zeit...
Eine Sache.
Ja, in dieser Zeit ist es so ein Phänomen, was sich ja durch alle Bereiche zieht, dass teilweise Leute, die überhaupt nichts können, aber in irgendeiner Form kontrovers sind. Siehe den Wendler, ne? Dass die Erfolg haben. Eben weil sie kontrovers sind. Siehe Paris Hilton, ey. Was, was, ist, ich meine, ihre große Zeit in Medien ist so gefühlt vorbei, aber eine ganze Zeit lang war die ja das It-Girl irgendwie. Und dann haben sie mal gefragt, warum eigentlich, was kann sie eigentlich? Ja, sie ist Paris Hilton, so. Und das ist in vielen Bereichen so. Also, ja, wie gesagt, ich sehe das ja, aber da ist auch wohl so der Pädagoge in mir, dass solche Leute wie Montana Black halt, und dann dieses Gesülze immer, auch nicht nur von den Fanboys, sondern auch von ihm, ja, er will kein Vorbild sein. Ja, ist er aber. Das, ja, genau, aber das ist ja nicht freiwillig. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin ein Vorbild oder ich bin keins. Das ist ja kein, das ist ja eine Verantwortung, die du hast und nicht irgendwie eine Sache, die du ja freiwillig, wo du ein Kreuzchen machen kannst irgendwie. So, also eine ganze Generation von Jugendlichen guckt dazu ihm auf irgendwie und all die Scheiße, die er abzieht, ja, geht halt auf diese Leute ab. Und ich sag's immer wieder, du hast gerade schon angedeutet, bei mir sitzen wirklich Schüler in der Klasse, die in der Pause seine Biografie lesen. So, natürlich hat er eine riesen Vorbildfunktion. Der ist der bekannteste und erfolgreichste deutsche Gamer. So, und dann stellt er sich hin und sagt, ja, nee, ich will gar kein Vorbild sein. Ja,
super, du kannst als Füßerführer auch nicht sagen, ich will gar kein Vorbild sein und deswegen ist es für mich okay, dem Gegner ins Gesicht zu spucken.
Das ist der Punkt.
Ganz plump gesagt. Bayern übrigens 6-2. So viel zum Thema, wenn sie müssen, hauen sie auch einen raus.
Aber jetzt erst zum Ende hin, oder?
Ja, mit den letzten 5 Minuten 3 Tore geschossen.
Ja, gut. Ja, stand 70 oder so, stand 2-2, ne? Also von daher.
Richtig, das war. Ich wollte gerade beim Thema, wo du sagst, so, ich bin dann irgendwie der alte Mann, der nicht versteht, was für eine Scheiße die Jugendlichen da gucken. Ganz kurze Anekdote, weil ich unglaublich darüber lachen musste. Einen Speedrunner, dem ich auf YouTube folge, Chrism. Ich weiß nicht, was er geraucht hatte dafür, aber er hatte eine Cat-Petting-Challenge gemacht. Das heißt, er ist irgendwie mit dem E-Scooter durch seine Heimatstadt in Holland gefahren und hat einfach Katzen gesucht und die gestreichelt.
Hm.
Totaler Bullshit. Ich weiß bis heute nicht, was dümmer war, das Video oder dass ich es komplett gesehen habe. Also er ist quasi wirklich einfach nur mit, ne, hingefahren, wenn er eine Katze gesehen hat, hat sich dann dabei da hingesetzt und so schön dieses Pss-Pss gemacht und geguckt, ob es da ankommt. Und ich glaube, bei der zweiten Version dieses Videos kam dann die Polizei. Und natürlich, da mitten in der Nacht sitzt da so ein Trottel auf der Straße irgendwie und haben mal angehalten und haben ihn mal vorsichtig gefragt, was er denn da tut. Und er hat ihnen halt erzählt, ne, ja, ich bin gerade irgendwie für 300 Leute mit 300, 400 Leuten auf Twitch live und streichle hier Katzen. Also, wait, 300 people are watching you for this? Yes. Why? Und, also ich war halt das ganze das Gespräch und alles, die haben ja dann später, als sie ihm nochmal begegnet sind, haben sie auch extra, haben sie ihn einmal quasi Blaulicht angemacht, als sie neben ihm waren. Aber ich musste einfach vorstellen, wie dieser Polizist quasi nach seiner Nachtschicht am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzt und irgendwie so zu seinem 12-jährigen Sohn sagt, na, guckst du auch Katzenstreichel-Videos auf YouTube? Das habe ich einfach so vor Augen. Das ist so dieses, Leute, die halt das Internet nicht kennen, schnappen irgendwas auf und denken immer, erster Impuls ist immer erstmal das Kind fragen, ob es das auch macht. Na, machst du auch.
Ja, aber auch da, ne, die Leute kommen ja durch bescheuerste Ideen auf Twitch, ne, wobei das ja echt noch ganz witzig ist.
Ja, also der Typ ist halt auch, wie gesagt, eigentlich Speedrunner, der hat wirklich einen Arsch voll Skill. Das war halt einfach irgendwie so ein, ne, wir machen mal so ein Joke-mäßig irgendwie was für einen Abend.
Wir machen mal einen Joke, ne? Vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ja, ich ziehe da wieder meinen Ego-Trip durch und mache einfach einen Cut. Ne? Das war Stevenio Talks 499 hier auf stevenio.de beziehungsweise auf Spotify oder iTunes oder wo immer ihr den Kram hört. Was macht das jetzt gerade mit dir, dass ich einfach jetzt hier so cutte? Kommen da Emotionen in dir hoch? Bist du enttäuscht? Irgendwie möchtest du schreien? Was macht das gerade mit dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde direkt ein Instagram-Video machen, dass ich jetzt auch Corona-Realist.
Machst du eine Telegram-Gruppe auf irgendwie? So, Krömer hat mich. Cut me down. Krömer cut me down.
Ich finde es so schlimm, dass durch Naidoo und diese ganze scheiße Telegram im Moment so wirklich als die Verschwörungstheorien-Seite gilt.
Böhmermann hat heute einen Account da gemacht, ne? Und hat auch eine lustige Videoreihe auf Instagram
zu machen. Ja, das ist mir ganz ohne Scheiß. Also, erstens, Telegram ist ein ganz normaler Messenger, ja? Den ihr auch einfach nutzen könnt für WhatsApp, nur dass ihr nicht von Facebook durchgeleuchtet werdet. Also ich nutze Telegram tatsächlich einfach so. Und tatsächlich ist Telegram in, zum Beispiel die russische Regierung hat versucht, Telegram zu verbieten, weil sich viele Regierungs...
Weil sie nicht regulieren konnten, ja?
Genau, Telegram sitzt, das ist glaube ich von zwei Russen entworfen worden. Die haben auch mit vk.com quasi so das russische Facebook entworfen und die haben ihre Server halt irgendwie auf den Malediven oder sonst was. Und die Russen sind da richtig piss, dass die da nicht rankommen, weil selbst angeblich hohe Regierungsbeamte in Telegram aktiv sind und da so unter der Hand quasi Dinge erzählen, die sie sonst nirgendwo erzählen dürfen. Von daher ist es ein bisschen schade, dass Telegram durch so Pfeifen wie Naidoo jetzt halt wirklich, für die Leute, die es halt nicht kennen, das ist halt so die Horrorseite. Ja? Mein Kind hat Telegram auf dem Rechner, ist es auch Corona-Leugner? Ist ein bisschen schade, aber gut.
Ja, gut, ja, das ist wirklich so festgelegt in Deutschland. Das ist wohl so. Jo. Gut, Balthasar, dann machen wir Schluss für heute. Ja, war nett mit dir irgendwie jetzt so, keine Ahnung, wie viel haben wir gemacht? 20, 30, 40, 50? Ne, also nicht so viel, oder? So 20, 30 Podcasts zu machen?
Ich glaube, letztes Jahr, tatsächlich müsste es, glaube ich, so auch so ungefähr einjähriges sein.
Echt?
Ja, vielleicht. Vielleicht sind wir auch schon 2 Monate drüber, ich weiß es nicht. Ja. Müsste ich jetzt nachgucken, ob ich mich zu faul fühle.
Ja, ansonsten, ihr Lieben, würde ich sagen, lassen wir es noch so ein bisschen offen, ob wir uns nächsten Mittwoch wiedersehen, weil das wäre ja 501. Und ja, 500, ihr müsst... Ihr,
501 spricht, dass das müsst, die Vision war von Anakin.
Es ist natürlich auch in eurer Hand, ne, wie ihr jetzt zu 500 liefert. Ich habe jetzt schon ein paar Files gekriegt. Heute habe ich eine Oscar-Statue gekriegt von einem Community-Mitglied. Muss ich auch noch ein Foto für Instagram machen. Ich bin jetzt Oscar-Preisträger, ne? Ja. Für 500 Folgen Svinne Talks. Noch nicht. 499. Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Leben. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dich im Podcast zu holen, aber ja, du warst jetzt zum Glück nicht nur scheiße.
Yes.
Und ansonsten ja, sehen wir uns zumindest morgen im Stream. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich bin ich ganz froh, irgendwie nicht in Zukunft nicht mehr jeden Mittwoch deine Stimme hören zu müssen. Ich sag's dir, wie es ist.
Das kann ich verstehen, ehrlich gesagt.
Ich dachte, du sagst, das kann ich zurückgeben. Völlig fair gefunden in dem Moment. Gut, Balthasar, dann schönen Abend, danke, dass du dabei warst und bis irgendwann mal, ne?
Baba.
Ciao.